Wenn Gott für uns betet, so lautet der Titel dieser Predigt. Liebe Kirchenbesucher, liebe Zuschauer am Livestream, ich find's cool, dass wir einen Gott haben, der für uns betet. Ich meine, wir kennen das ja, dass wir zu Gott beten oder dass wir mit Gott reden, aber dass wir einen Gott haben, der für uns betet, das finde ich sehr besonders. Und mir war das gar nicht so bewusst, aber als ich mich vorbereitet habe auf diese Church Night, habe ich einen Predigttext gesucht und bin auf Johannes 17 gestoßen, das sogenannte hohe priesterliche Gebet von Jesus. Und da betet Jesus für uns, da betet Gott für uns. Und für mich sagt das was ganz Starkes aus, nämlich lernen wir dadurch, was Gott wirklich am Herzen liegt. Und auch die Stelle, an die er dieses Gebet steht, an der das Jesus betet, nämlich kurz vor seinem Verrat durch Judas und kurz vor seiner Hinrichtung am Kreuz, sagt auch nochmal was Besonderes aus. Denn ich glaube nicht, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt, er wusste ja schon, was auf ihn zukommt, er wusste, was passieren wird. Ich glaube nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Worte an unwichtige Sachen verschwendet hätte. Das heißt, wir erleben da einen ganz intimen Moment zwischen Jesus und dem Vater. Und das, was er im Gebet sagt, ist ihm wirklich wichtig. Ich möchte euch hineinnehmen. Wir werden nicht das ganze Kapitel 17 lesen, aber ich möchte euch ermutigen, mal zu Hause eure Bibel aufzuschlagen und als kleine Hausaufgabe das Kapitel 17 zu lesen, dieses Gebet, weil ich finde, das ist total ansprechend. Am Anfang geht es um Jesus selbst. Dann geht es um die Jünger, also um die 12 Männer, mit denen Jesus die paar Jahre unterwegs war. Und dann, und da wird es heute drum gehen, gibt es eine Stelle, wo Jesus zu uns spricht, zu uns heute. Und zwar spricht er für die Menschen oder betet er für die Menschen, die durch die Erzählungen der Jünger zum Glauben kommen. Und das sind letztendlich wir. Er spricht in dem Gebet zwei Bereiche an. Zum einen betet er für dich als einzelnen Christ und er betet für uns als Gemeinde im Sinne von als ganze Christenheit. Also los geht's, Johannes 17, Vers 20. Ich bete aber nicht nur für sie, also für die 12 Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Soweit das Predigtwort. Und ich habe vorhin schon gesagt, der erste Teil der Predigt wird darum gehen, was das für dich als einzelnen Christ bedeutet, was Jesus für dich betet. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast über das, was der Wille Gottes für dein Leben sein könnte. Aber ich glaube, wenn wir irgendwann mit dem Glauben konfrontiert sind oder spätestens dann, wenn wir uns entscheiden, ein Leben mit Jesus zu leben, denken wir drüber nach, Mensch, was will denn Gott eigentlich? Weil wir glauben ja, wenn wir mit Jesus gehen, dann ist nicht mehr das wichtig, was wir wollen, dann zählt nicht mehr das, was unsere Wünsche sind, sondern dann fragen wir nach dem, was Gott will, was Gott sich wünscht für uns und für unser Umfeld. Und auf diese Frage nach dem Willen Gottes gibt es ganz verschiedene Antworten. Die einen sagen, der Wille Gottes ist, dass ich ein guter Mensch bin. Ja, ich soll ein braver Bürger sein, ich soll die Gesetze halten, ich soll nett sein zu meinen Nachbarn und meinen Arbeitskollegen. Und wenn es geht, dann kann ich auch hier und da vielleicht noch ein bisschen was spenden und ein bisschen wohltätig sein. Sagen manche, das ist der Wille Gottes. Die anderen sagen vielleicht, der Wille Gottes ist, dass ich mich an seine Gebote halte, dass ich mich an die Regeln halte, wie sie in der Bibel stehen und dass ich das halte, was Gott mir auferlegt hat. Also es gibt einen Katalog mit Sachen, die ich einhalten muss und der Wille Gottes ist, dass ich mich an alle diese Dinge halte. Die nächsten sagen vielleicht, der Wille Gottes ist, dass wir in die Mission gehen. Ja, Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern alle Völker. Also der Wille Gottes ist, dass wir irgendwo hingehen, keine Ahnung, nach Brasilien oder so, und dass wir den Leuten von Gott erzählen, die noch nichts von Gott wissen. Der Wille Gottes. Und was ich so spannend finde an unserem Predigttext, er eröffnet uns eine neue Perspektive auf diese Frage nach dem Willen Gottes. Und ich möchte kurz eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich mir diese Frage auch gestellt habe und wo mir Gott genau diese neue Perspektive gezeigt hat. In der Zeit kurz vor und nach meinem Abi war ich so ein bisschen auf der Suche, in welche Richtung soll mein Leben gehen. Und wenn du gerade selber irgendwie vor der Entscheidung stehst, sei es jetzt entweder nach der Schule, ja, Ausbildung, Studium, irgendwie ein Gap Year, ja, FSJ, keine Ahnung, oder falls du vor der Entscheidung stehst, einen neuen Job anzunehmen oder umzuziehen oder eine Familie zu gründen, dann kennst du vielleicht die Gedanken, die ich mir damals gemacht habe. Ja, welchen Weg soll ich einschlagen? Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Und weil ich damals auch schon mit Jesus unterwegs war, habe ich auch gefragt, ja, Gott, was ist denn der richtige Studiengang für mich? Was ist denn die richtige Entscheidung in dem Moment, wo ich jetzt bin? Welche Richtung soll ich gehen? Wohin berufst du mich? Mir war ganz wichtig, dass ich es richtig mache. Und dann hat Gott mir einen Impuls geschenkt. Und er hat gesagt, Stefan, verrückte Idee, aber was, wenn es mir in erster Linie gar nicht darum geht, welchen Studiengang du studierst, sondern was mir richtig wichtig ist, woran ich eigentlich interessiert bin, ist dein Herz. Du fragst mich nach dem richtigen Platz, aber was ich eigentlich will, ist, dass du bei mir bleibst. In unserem Predigttext heißt es, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. So heißt es in dem Gebet von Jesus. Wir sollen dort sein, wo Jesus ist. Das ist unsere erste Berufung. Was bedeutet das? Hier geht es darum, dass wir eine Beziehung zu Jesus aufbauen. Stell dir vor, du begleitest einen Menschen den ganzen Tag lang, ja? Vom Aufstehen oder vom Aufwachen in der Früh bis zum Einschlafen am Abend. Du kriegst mit, worüber er redet, was ihn beschäftigt, mit welchen Leuten er Kontakt hat oder vielleicht auch keinen Kontakt will. Du lernst seine Routinen kennen, du spürst seine Emotionen und irgendwann weißt du, was ihm wichtig ist, worauf er Wert legt. Du lernst seine Sichtweisen kennen. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir unser Leben in der Gegenwart Gottes verbringen, dann lernen wir, was ihm wichtig ist, was ihm am Herzen liegt, was er tut, was er will. Er ist sowieso immer da, ja? Jesus und Gott ist immer da, aber wir leben oft nicht so. Viele Menschen sagen, ja, gehen am Sonntag in die Kirche und sagen, ja, und im Gottesdienst habe ich Gott erlebt. Und wenn wir dann aber am Montag in die Arbeit gehen, dann leben wir so, als ob Jesus in der Kirche geblieben wäre. Dabei haben wir ihn immer mit dabei. Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass wir bei ihm sind. Denken wir an den Ruf, mit dem Jesus seine Jünger beruft. Ja, die erste Berufung für die Jünger ist immer, folge mir nach. Die erste Berufung ist nicht, geh raus in die Welt und helf den Armen. Ja, das kommt irgendwann später noch dazu. Aber der erste Ruf ist, komm in meine Gegenwart. Beginn eine Beziehung mit mir. Aber jetzt sagst du vielleicht, Moment. Ja, das ist ja vielleicht ein bisschen zu einfach. Ja, Jesus sagt aber auch, wir sollen Gutes tun, wir sollen den Armen helfen, wir sollen Leuten das Evangelium weitergeben. Und es stimmt, dazu sind wir auch berufen. Aber man kann sich in diesem ganzen Tun, in diesem ganzen Berufungserfüllen auch verrennen. Ich möchte auf eine Geschichte in der Bibel Bezug nehmen. Vielleicht kennst du die, Maria und Martha. Jesus ist zu Besuch bei den beiden und Martha ist total busy. Ja, sie ist total beschäftigt und sie ist in der Küche und bereitet vor und schaut, dass jeder irgendwie versorgt ist und macht Essen und tut dies und das. Und Maria sitzt einfach bei Jesus. Und irgendwann sagt die Martha zu Jesus jetzt, Jesus, sag doch der Maria mal, dass sie mir helfen soll. Ja, ich racker mich hier ab, die ganze Zeit bin ich unterwegs und tu dies und das. Und sie sitzt einfach nur da und macht gar nichts. Jetzt sag ihr doch mal, dass sie mir helfen soll, ja. Und Jesus sagt, Martha, du hast es nicht verstanden. Die Maria hat verstanden, was jetzt gerade dran ist. Martha verpasst vor lauter Geschäftigkeit die Begegnung mit Jesus. Maria hat hingegen erkannt, dass jetzt gerade das ganze Tun, das ja gut und gut gemeint ist, pausieren darf. Und dass auch mal das Sitzen, das Hören und das Sein dran ist. Und vielleicht sagst du, ja, Gegenwart, schön und gut, aber das bringt ja letztendlich meinem Nächsten doch nichts. Ja, da wird niemandem geholfen, da wird keiner satt davon, da wird kein Kranker geheilt. Und es stimmt auch, denn es darf nicht nur bei diesem Sein bleiben. Aber in dem Sein kommen wir in die Beziehung mit Jesus. Dieses Sein, die innere Beziehung zu Jesus, muss die Basis sein für das, was wir tun. Denn ohne diese Beziehung nützt dir das ganze Getue gar nichts. Die Beziehung zu Jesus ist der Anfang und daraus folgt der Rest. Jesus sagt, ich wünsche mir nichts mehr, als dass die zu mir gehören, da sind, wo ich bin. Aus der Beziehung, aus dem Sein folgt, dass du dich veränderst, dass du verwandelt wirst in sein Bild. Es ist nicht unser Tun, das uns verbessert oder verändert, sondern es ist die Gegenwart von Jesus. Ja, schauen wir auf die Jünger. Sie waren mit Jesus unterwegs und seine Gegenwart hat sie verwandelt. Die Beziehung ist der Anfang und daraus folgt der Rest und das Tun. Nochmal, ich glaube, dass das Tun ganz elementar wichtig ist und auch zentral ist, weil durch das Tun sammeln wir Erfahrungen, durch das Tun helfen wir unserem Nächsten, da bringt diese Beziehung Frucht. Aber die Frage, die du dir stellen kannst oder die ich dir heute Abend stellen will, ist, warum tust du das, was du tust? Tust du es aus dem Sein heraus, aus der Beziehung zu unserem Gott, weil dir das auf dem Herzen liegt, was ihm auch wichtig ist? Oder tust du es aus frommem Pflichtgefühl und weil du glaubst, ja, dadurch irgendwie die Beziehung zu Jesus aufbauen zu können? Du kannst vor lauter Tun auch die Gegenwart Gottes verpassen. Ja, wir Menschen sind da großartig drin, manche sind da mehr veranlagt als andere, aber man kann auch einfach machen, machen, machen und selber gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Selber gar nicht mehr dieses Sein erleben. So wie Martha. Und die frohe Botschaft ist, wir haben sogar die Erlaubnis, mal Pause zu machen. In Hebräer 4, Vers 10 heißt es, denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Es gibt den Sabbat oder den Sonntag, den Ruhetag ja nicht ohne Grund. Deswegen möchte ich dich ermutigen, nimm dir Zeit fürs Sein. Denn aus diesem Sein heraus, aus dieser Verbindung, aus dieser Beziehung fließt die Kraft für alles andere. Und ich möchte dir drei kurze Tipps geben, wie du dir Zeit nehmen kannst, dieses Sein wieder in deinem Alltag zu erleben. Zum einen, Stille suchen und halten. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo wir so viel Input haben wie noch nie zuvor. Ja, über mein Handy kriege ich Nachrichten. Jede Minute kann ich rausfinden, was in allen möglichen Erdteilen passiert. Wir sind so verbunden wie noch nie. Wir können Leute anrufen. Wir werden einfach zugeschüttet mit Informationen, wenn wir das wollen oder auch wenn wir es nicht wollen, dass wir oft so zugedröhnt sind, dass wir keine Stille mehr in unserem Leben haben. Deswegen rate ich dir einfach, nimm dir mal bewusst Zeit, vielleicht mal am Wochenende oder in zumindest ein bisschen regelmäßigen Abständen wieder Stille zu halten. Keine Musik, kein Handy, kein Fernsehen, kein Radio, kein nichts, sondern einfach nur still zu werden. Das ist nicht ganz einfach, weil man irgendwie sich denkt, ja, aber ich muss was machen oder man ist es so gewohnt, dass man Input hat, aber in dieser Stille kann man die Stimme Gottes ganz neu hören und ihm neu begegnen. Erster Punkt oder erster Tipp, Stille suchen und Stille halten. Zweitens, Spiritualität. Ja, geistliche Übungen, da können wir Gott begegnen. Über Lobpreis, über Gebet, Fürbitten, Zeiten, wo wir einfach uns bewusst Zeit nehmen, mit Gott zu reden, mit Gott in Kontakt zu treten. Und drittens, sich selber mal wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir geht's manchmal so, wenn ich einen vollen Tag habe, dann denke ich immer wieder an das Nächste und bin so beschäftigt, dass ich überhaupt nicht mehr auf mich höre. Ich nehme mich selber gar nicht mehr wahr. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen mal ausprobiert, da tut's gut, einfach mal einen Moment ruhig zu werden und zu spüren, wie geht's mir denn gerade? Was fühle ich gerade? Ja, ich vergesse dann meistens zu trinken, das ist bei mir so. Wie geht's meinem Körper? Wie geht's meiner Atmung? Einfach mal sich selber wahrzunehmen. Auch das kann eine Übung sein, dieses Sein, einfach dieses Sein und nicht das Tun in unseren Alltag zu bringen. Also die Tipps, Stille suchen und halten. Zweitens Spiritualität, also sowas wie Gebet oder Lobpreis oder Bibel lesen. Und drittens sich selber wahrnehmen. Das war der erste Teil, was Jesus für uns als Einzelne betet. Im zweiten Teil geht es darum, was Jesus für uns als Gemeinde, als gesamte Christen betet. Und ihr Lieben, dieser Punkt wird in der Bibel so oft betont. Wir lesen so oft davon, ja, in den Evangelien, in den Briefen von Paulus. Überall kommt dieser Punkt vor und irgendwie checken wir es aber nicht oder wir sind so schlecht da drin. Ich lese den Abschnitt aus unserem Predigttext nochmal vor. Gleich am Anfang sagt er, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus betet, dass wir eins sind, dass wir zur völligen Einheit gelangen, so formuliert er es. Jesus ist es ein Herzensanliegen, dass wir Christen uns untereinander gut verstehen und dass wir Frieden miteinander leben. Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann haben wir als Christen und als Kirchen ganz schön versagt. Und auch heute, wir sind schon, glaube ich, auf einem guten Weg, aber auch heute könnte meiner Meinung nach in diese Richtung noch viel mehr passieren. Und ich habe das heute früh erst in den Losungen gelesen, aber ich finde, es passt super zu dem Predigtthema heute. Die kommende Woche ist Weltgebetswoche für die Einheit der Christen. Und genau das brauchen wir. Ich möchte euch ermutigen, die nächste Woche bewusst für diese Einheit zu beten. Denn ich bin überzeugt, dass Gebet unsere Sichtweise auch verändert. Denn was wir brauchen, ist ein neues Denken. Und liebe junge Leute, die ihr hier seid oder die ihr zuschaut, ich glaube, unsere Generation hat da eine ganz große Chance. Keine Generation kann sich so leicht und so schnell vernetzen wie wir. Über soziale Netzwerke können wir so schnell wie nie zuvor und so leicht wie nie zuvor mit Menschen in Kontakt kommen und Kontakt halten. Und ich glaube, das kann auch eine ganz große Chance für die Kirche sein. Aber damit dieses Vernetzen auch Frucht bringt oder überhaupt zustande kommt, braucht es eine neue Sache, nämlich ein anderes Denken. Ein Denken weg von dem Betonen der Unterschiede, ein Denken weg von dem begrenzten Denken auf die eigene Gemeinde, ein Denken weg von dem, die anderen sind so, in Schubladen stecken, hin zu einem Denken, wie wir es bei Jesus sehen. Denn Jesus ist die einzige Verbindung, die uns als Christenheit zusammenhalten kann. Keine Glaubensbekenntnisse halten uns zusammen, keine Glaubenssätze, irgendwelche Dogmen, keine Personen halten uns zusammen, sondern nur Jesus. Es gibt momentan eine Serie über Jesus, die heißt The Chosen. Die könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Ich finde sie genial. Es steht auch im Gemeindebrief was dazu. Und da sieht man in der ersten Staffel, wie die Jünger Stück für Stück berufen werden. Und was ich super finde an dieser Serie, sie stellt die Jünger so individuell dar. So individuell, wie sie halt damals tatsächlich waren als einzelne Personen. Und wenn wir in der Bibel lesen, Jesus sprach zu den 12 Jüngern, dann geht es zumindest mir so, dann sehe ich immer so eine Gruppe von Menschen. Aber manchmal vergesse ich, das waren ja alles einzelne, individuelle Personen. Und wenn Jesus nicht wäre, glaube ich, wären diese 12 Personen niemals zusammengekommen. Petrus, ja, ein richtig impulsiver jüdischer Gläubiger, hätte sich niemals mit Matthäus, einem Zöllner, eingelassen, der mit den Römern zu tun hatte. Die Jünger waren so unterschiedlich in ihren Glaubensvorstellungen, in ihren Lebensweisen, in ihren kulturellen Vorstellungen, aber Jesus war ihre Verbindung. In Jesus konnten sie eins sein. Und wenn wir lernen, wenn wir davon lernen, den anderen in seiner Unterschiedlichkeit so stehen zu lassen und auch als ein Nachfolger Jesu, als ein Kind Gottes anzunehmen, dann kann dieser Wunsch, dann kann diese Vision von Jesus wahr werden, dass wir alle eins werden. Und ich wünsche mir, dass wir mehr diesen Geist erleben, wie ihn die Jünger und die ersten Gemeinden damals hatten. Ich möchte nicht die Unterschiede kleinreden, die es gibt. Ja, ich möchte nicht alles harmonisieren. Ich sage auch nicht, dass jeder gleich Recht hat oder jeder so glauben soll, wie er will. Es gibt Bereiche, wo wir uns nicht überlappen und wo wir unterschiedlicher Meinung sind, aber das ist auch in Ordnung so. Ich möchte es nicht wegreden. Aber wir haben oft auf diese Bereiche den Fokus. Wir sagen, ja, aber die sind doch die, die, keine Ahnung, so charismatisch sind oder die, die, was weiß ich, das Abendmahlsverständnis ganz anders haben als wir. Wir konzentrieren uns oft auf den Randbereich anstatt auf das Zentrum. Jesus muss wieder die Mitte von uns Christen werden, auch in unserer Landeskirche. Nicht die Tradition darf das Leben bestimmen in den Gemeinden, nicht die Glaubensbekenntnisse. Wir müssen wieder Jesus als verbindendes Element ansehen. Wir kommen zusammen, weil Jesus uns Gemeinschaft schenkt. Wir als einzelne Menschen, wir als Gemeinde, aber auch wir als Konfessionen und Kirchen. Es funktioniert nur mit Christus in uns. Ich fasse zusammen. Der erste Punkt: Jesus will, dass wir bei ihm sind. Die Frage an dich: Hat die Gegenwart Gottes Raum in deinem Leben? Hat die Gegenwart Gottes überhaupt Zeit in deinem Leben oder bist du so beschäftigt, dass du dieses Sein bei Gott vergisst? 3 Tipps, um das Sein im Alltag zu kultivieren. Erstens Stille, zweitens Spiritualität und drittens Selbstwahrnehmung. Der zweite Punkt: Jesus wünscht sich Einheit für seine Gemeinde. Die Frage an dich: Wie nimmst du andere Christen wahr? Bist du jemand, der Leute schnell in Schubladen steckt? Liegt dein Fokus auf den Unterschieden oder liegt dein Fokus auf dem Zentrum? Ist es auch dein Wunsch, dass wir als Christen Einheit erleben können? Jesus ist derjenige, der Gemeinschaft schafft zwischen uns und zwischen den einzelnen Jüngern. Ich spreche zum Abschluss ein Gebet und lade dich ein, auch einfach die Augen zuzumachen und drüber nachzudenken über das, was ja Gott dir sagen will. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist, auch wenn wir es nicht immer spüren oder auch nicht immer so leben, als ob du da wärst. Aber danke, dass du es immer bist. Und ich bete, dass wir ja ein Bedürfnis haben danach, uns Zeit zu nehmen für Begegnung mit dir. Dass wir das in unseren Alltag einbauen, dass wir ja bewusst in deiner Gegenwart leben. Und Herr, ich bete um Einheit. Ich bete um Versöhnung da, wo Wunden sind, da, wo Verletzungen sind zwischen einzelnen Christen, aber auch zwischen ganzen Konfessionen und Gemeinden. Ich bete dafür, dass du unser Denken erneuerst, dass wir immer mehr lernen, die Leute so zu sehen, wie du sie siehst. Und ich bete, dass wir erkennen, dass du derjenige bist, der Gemeinschaft gibst. Amen.